Herzlich willkommen in der Gamer WG. Mein Name ist Thomas und wir haben für euch heute zwei spannende Spielethemen vorbereitet. Und die große Überraschung ist, ich habe kein einziges von beiden gespielt. Ich bin heute der Frageonkel der Folge und die beiden Titel, um die es sich heute dreht, ist zum einen Yakuza Zero und Nier Automata, und für beide Spiele haben wir einen Spezialisten aus unseren Reihen auserkoren, die das Spiel jeweils dann auch komplett durchgespielt haben. Das ist zum einen der Maurice. Hallo Maurice.
Hallo lieber Frageonkel, hallo liebe Hörer, und ich habe Yakuza Zero noch nicht ganz durch. Ich stehe kurz vorm Ende.
Ach, habe ich dir zu viele Vorschusslorbeeren gegeben, aber ja, komm. Im Geiste. Ja, und für Nier Automata habe ich mir schon sagen lassen, reicht auch einfaches Durchspielen nicht. Deswegen haben wir unseren Ausdauerspieler dabei, den Andreas. Hallo Andreas.
Ja, hallo ihr beiden, hallo an die Zuhörer. Ich habe auf jeden Fall schon mehrfach den Abspann gesehen bei Nier Automata, aber man kann ihn noch sehr, sehr oft sehen. Also ich bin auf jeden Fall, denke ich, nicht an dem Punkt, dass ich sagen könnte, ich hätte es wirklich zu 100% durchgespielt. Aber ich glaube, ich habe es lang genug gespielt, dass ich mir zumindest eine Meinung oder ein Urteil dazu bilden kann, darf, wie auch immer, und jetzt ein bisschen was zum Besten geben kann.
Du liebst das Spiel so sehr, dass du den Abspann einfach immer und immer wieder sehen magst. Du kannst nicht genug davon bekommen, habe ich das Gefühl. Aber wir erklären gleich, wieso.
Genau.
Ja, Nier Automata, ein eher spezielles Spiel, ich will jetzt nicht sagen Nischenspiel, weil ich glaube, dafür ist die Fangemeinde dann doch zu groß, aber es ist, glaube ich, zumindest keiner der ganz großen Mainstream-Titel, die Anfang dieses Jahres schon erschienen sind. Ich selber habe gesagt, ich habe es nicht gespielt, die Demo hatte ich mir aber angeguckt, die konnte man sich ja auf der PS4 herunterladen, ist, glaube ich, auch ein reiner PS4-Titel, ne?
Auf dem PC ist es auch erschienen.
Ah, PC auch.
Aber die Performance soll wollte mal wieder nicht so gut sein.
Also ich habe von einer sehr schlechten Portierung gelesen, also dass man zumindest nach dem aktuellen Stand wohl eher davon absehen sollte, zu der PC-Version zu greifen. Aber ich kann's, ich weiß es halt nicht aus persönlicher Erfahrung. Ich habe aus der PS4 gespielt und da läuft's. Deswegen keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, wenn du einem guten Freund erklären wolltest, mit wenigen Sätzen, was ist Nier Automata, was würdest du ihm sagen? Was sagst du mir?
Wo fangen wir da an? Ich meine, grundsätzlich ist es ja schon mal vom Vorteil, wenn man so auf ein bisschen Vorwissen aufbauen kann, weil Nier Automata ist ja ein Titel, wo es zumindest einen vorangehenden Titel gibt, zwar nicht unbedingt von den gleichen Leuten, aber zumindest halt, was so Setting und Thema angeht, weiß man schon mal, in welche Richtung es geht. Denn es gab ja schon mal ein Spiel mit dem Namen Nier, was ich auch gespielt habe, auch nicht zu 100% durch, denn das, was mich damals bei dem Spiel aufgeregt hat, war dann dieses, man spielt es einmal durch, man sieht den Abspann und dann steht man nicht ganz am Anfang, aber fast wieder komplett am Anfang, dann sagt das Spiel, ja, spiel doch nochmal, und im Endeffekt musste man es, glaube ich, dreimal durchspielen, um dann das richtige Ende zu haben und ich glaube auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also man fühlt sich dann so ein bisschen hier an Metal Gear erinnert, so nach dem Motto, mach dies, das, jenes, das und das und das und dann kriegst du erst das richtige Ende. War bei Nier so, ist so eine Sache, die ich wirklich nicht gerne habe, aber kommen wir zu dem Positiven. Es hatte einfach ein interessantes Setting und sah einfach ein bisschen anders aus, ein bisschen eigen aus und hatte doch ein Stil, der mich angesprochen hat. Und zum Beispiel als Begleiter dieses sprechende Buch zu haben. Und man hatte jetzt quasi auch wieder einen ständigen Begleiter. Es ist zwar, also man kann einen Skin haben, dass es dann aussieht wie ein sprechendes, fliegendes Buch, was einen dann begleitet, aber es ist dann eigentlich so eine, ja, so ein kleiner fliegender Toaster, den man um sich herum schwirren hat, der dann aber auch eine Gatling Gun hat, also auch gut austeilen kann im Kampf.
Und jetzt mal nochmal kurz zwischenzufragen, jetzt weiß ich immer noch nicht so ganz, was für ein Genre ist das? Das habe ich nämlich der Demo auch nicht so ganz entnehmen können. Ist das irgendwie Rollenspiel, Action-Ballerspiel, 2D-Shooter?
Ja, darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also okay. Gehen wir jetzt erstmal auf die Basics. Also wir haben ein Spiel, Action, würde ich auf jeden Fall sagen, steht schon mal ganz klar im Vordergrund. Also wir sind in der Third-Person-Perspektive, wir haben einen Charakter, den wir also quasi mit etwas Abstand verfolgen durch die Level. Die Kameraperspektive ist aber nicht immer, sage ich mal, hinter dem Charakter, weil es wird gerne mit Kameraperspektiven gespielt in dem Spiel und in dem vorangegangenen Nier auch. Man sieht das Spiel manchmal aus der Vogelperspektive, manchmal in so einer 2D-Ebene, manchmal kann man die Kamera frei bewegen, sie ist teilweise starr. Das variiert schon mal, aber die meiste Zeit ist tatsächlich, dass man sie dann halt in so einer Third-Person-Ansicht hat und dann auch frei bewegen kann, aber das ist nicht der Regelfall, das kann auch schon mal sich verändern. Und es ist halt sehr viel Action. Action heißt, es gibt Nah- und Fernkämpfe. Ich würde mal sagen, die meiste Zeit ist man damit beschäftigt, auf die Gegner wirklich drauf zu kloppen mit Schwertern, Äxten, Speeren etc. Diesen kleinen fliegenden Toaster, den man dabei hat, der kann dann halt auch mit Fernkampfwaffe noch austeilen, hauptsächlich diese Gatling-Waffe. Aber man kann auch noch so viele kleine Spezialwaffen einbauen. Da kann man so einen dicken Laser schießen und so weiter. Aber das sind dann besondere Waffen, die auch so einen Cooldown haben. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Action. Und der Hauptgegner sind Maschinen. Man selbst spielt einen Androiden und man kämpft gegen Maschinen. Und das ist so erstmal, würde ich sagen, so die Basics des Ganzen. Dazu kommt noch so ein bisschen, dass man die Waffen ein bisschen aufleveln kann. Man findet allerlei Gedöns in der Welt, was man dazu einsetzen kann, an den Waffen rumzuschrauben. Man kann sich ein bisschen in Sachen Fähigkeiten aufbessern, indem man so kleine Programme in seinen fliegenden Toaster reinlädt, die einem einen kleinen Boost in Health und so weiter geben. Man levelt auch auf, aber es sind wirklich sehr... Ja, ich sag mal, dieses Aufleveln, Aufputschen, das funktioniert eigentlich viel automatisch. Da muss man nicht eigentlich so viel Zeit und Energie reinstecken. Also es konzentriert sich eher, sag ich mal, auf den Aspekt Durchkämpfen.
Ja, wo du Kämpfe sagst, ist ein ganz gutes Stichwort, weil Nier Automata ist für mich da interessant geworden, als es hieß, Platinum Games macht das Spiel. Deswegen habe ich mir Nier nachträglich nochmal besorgt. Ich habe es bis heute nicht gespielt, genau wegen dem Zeugs, was du gesagt hast, dass man es mehrfach durchspielen muss und dafür muss ich in der richtigen Stimmung sein. Aber ich will es irgendwann anspielen. Würdest du sagen, dass das Gameplay von den Kämpfen mehr an frühere Platinum-Werke anschließen kann, von der Qualität her?
Ein bisschen schon. Also gerade natürlich dieser Kampffokus deutet ja schon ein bisschen darauf hin und ich würde mal sagen, die Kämpfe spielen sich auch extrem gut, wie man es von Platinum Games gewohnt ist. Man hat, obwohl das variiert jetzt ein bisschen, im Verlaufe des Spiels wechselt man auch schon mal Charaktere, ohne da jetzt zu sehr in Spoiler überzugehen. Aber es gibt verschiedene Charaktere. Man sieht ja auch auf dem Cover schon alleine drei Figuren und man wechselt entsprechend in dem Spiel auch mal die Figur, die man halt steuert. Und je nachdem, was man dann an Charakteren hat, ändert sich der Kampfstil ein klein bisschen, aber im Wesentlichen hat man einen leichten Schlag, einen schweren Schlag und es gibt dann halt eben ganz besonders wichtig die Ausweichtaste. Wenn man im richtigen Timing ausweicht, hat man, sage ich mal, so einen Hüpfer, den man dann zur Seite macht und man wird dann garantiert nicht getroffen und kann dann quasi, wenn man das richtig schön timed und geschickt macht, so einen Schlag in den Rücken des Gegners bringen, gerade bei Gegnern mit Schild sehr schön. Die Kämpfe funktionieren auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sagt, da merkt man, wer da am Werke ist. Also, dass das Kämpfen funktioniert echt ganz gut und läuft auf jeden Fall flüssig.
Funktioniert. Entschuldigung, der musste jetzt sein. Okay.
Jetzt weiß ich nicht, habt ihr beide die Demo gespielt?
Ich habe sie nicht gespielt, weil ich glaube, sie war PS Plus Mitgliedern vorenthalten. Und ich weiß jetzt nicht ganz, worauf du hinaus willst, aber das Einzige, was ich noch zu dem Spiel weiß, und das hat mich sehr irritiert, als ich das herausgefunden habe vor ein paar Tagen, ist, dass das scheinbar ein Open-World-Titel ist.
Genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil die Demo verrät das nämlich nicht.
Es wirkt so, also ich hab nie immer verstanden, dass das ein lineares JRPG ist. Und dann höre ich die letzten Tage auf einmal Open-World und ich war doch etwas erstaunt. Also das ist nicht das, was mir verkauft wurde mit den Trailern.
Ja, die Open World ist auch so eines meiner Kritikpunkte, wo ich direkt anfangen muss. Weil die Demo ist das Intro-Level und das ist wirklich linear. Du hast einen ganz klaren Einstiegspunkt in dieser Produktionsstätte und man vielleicht erstmal so, um das ein bisschen einzuordnen, man ist weit in der Zukunft, aber Menschen gibt's schon lange nicht mehr und die komplette Erde ist mit Maschinen eigentlich bevölkert und man hat dann eigentlich eine untergegangene Zivilisation und nach und nach haben die Maschinen so einiges wieder in Gang gebracht und wieder aufgebaut, aber die Maschinen sind auch so ein bisschen so kleine laufende Rosthauben teilweise. Das ist, um das erstmal ein bisschen einzusortieren. Und auf jeden Fall, dass dieses erste Level ist halt wirklich komplett linear. Da hat man jetzt keine Freiheit, man hat einen ganz klaren Weg dadurch. Es gibt hier und da mal so ein Kämmerchen zu entdecken, wenn man sich genau umguckt. Und dann kann man da ein paar Materialien finden, wie gesagt, für das Aufleveln der Waffen. Aber sonst ist der Weg relativ klar vorgegeben. Allerdings, wenn man dann dieses Intro-Level überstanden hat, kommt dann relativ schnell der Punkt, dass man auf einmal in einer zerstörten Stadt steht und dann halt man darf sich das jetzt nicht zu groß vorstellen, aber man hat so ein paar Gebiete, die man sich so nach und nach erschließt und man kann sich dann wirklich frei in dieser Welt bewegen. Man schaltet noch irgendwann ein Schnellreisesystem frei, was ganz sinnvoll ist, weil gerade zu Anfang läuft man so oft von dem einen Ende zum anderen und auch wenn es keine große Welt ist, nervt das dann doch sehr. Da hat man so einen kleinen Wüstenabschnitt, so einen kleinen Abschnitt, wo dann halt so ein Stadtzentrum ist, wo noch ein bisschen grün ist und viele zerstörte Häuser und dann gibt es so einen kleinen Park mit so einer kleinen Achterbahn und sowas. Also, aber es ist tatsächlich was für mich auch überraschend ist, weil ich gerade das von der Demo nicht erwartet habe. Es ist Open World, aber die Umgebung hat mir nicht wirklich zugesagt. Also ich muss sagen, so nach dem 5. und 6. Mal, wie ich dann durch dieses Stadtzentrum gegangen bin, dachte ich mir echt so, ja, ich möchte eigentlich bitte nur noch die Schnellreisefunktion benutzen und möglichst wenig von dieser Welt noch mitkriegen, weil die sieht doch sehr öde und trist aus. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das gesehen habt, wie das Ganze von der grafischen Seite her aussieht, aber gerade so im Spiel, wenn man durch die Welt läuft, also die Welt sieht doch wirklich alles andere als schön auch aus. Also wenn man jetzt mit anderen Titeln vergleichen würde, sieht das doch alles sehr, sehr detailarm aus.
Ja, ich fand vor allen Dingen auch, zumindest auf den Screenshots, sah das jetzt auch nicht ganz so super detailliert oder schön aus. Gerade im Vergleich mit anderen Spielen, die gerade im Moment rausgekommen sind, so ein Horizon Zero Dawn oder so, das sah alles schon so ein bisschen altbackener aus.
Ja, ja, gerade wenn es natürlich mit so einem Horizon, was natürlich wirklich extrem hübsch natürlich aussieht, aber gerade in dem Vergleich stinkt es wirklich extrem ab. Also da.
Ja, aber ich könnte das verzeihen, wenn das ein linearer Schlauchlevel wäre und die Action im Fokus stünde. Aber wenn du sagst, du musst da dauernd hin und her laufen, dann ist das ziemlich mismanaged, wie sich das anhört. Als würde man sagen, wir haben eine schreckliche Open World. Was machen wir am besten? Wir schicken den Spieler da 100.000 Mal hin und her, dass das ihm auch wirklich auf den Senkel geht. Oder das klingt nicht nach gutem Spieldesign.
Ja, das Problem ist dann das nächste. Man muss ja dem Spieler ja dann auch was geben, damit er dann in der Welt auch was zu tun hat. Also gibt es eine Menge Nebenquests. Und die sind jetzt, man hat sich zwar schon bemüht, dass es nicht dann halt ständig jede Quest so aussieht, von wegen töte 5 davon oder 6 davon, aber es gibt einige Quests, die einfach nur vorsehen, dass man irgendwelche Materialien sammelt, das heißt, irgendwelche Gegnertypen farmen muss für irgendwelche Sachen. Es gibt ein paar, wo man ein bisschen was anderes machen muss, aber im Wesentlichen ist es ein Ablaufen von Punkten in der Welt, die dann halt, finde ich, nicht wirklich dazu einlädt, beziehungsweise ich hatte nicht wirklich Lust, mich durch die Welt zu bewegen. Die hat einfach für mich nicht einen Reiz geboten, dass ich mich da umgucken möchte. Deswegen, also ich würde sagen, für mich hätte es auf jeden Fall deutlich besser funktioniert, wenn es wie das Intro-Level alles einfach lineare Level sind und ich hätte lieber einen Action-Schlauch gehabt als dann die Open World. Also das war so für mich so ein Punkt, der mich dann doch etwas, schon direkt am Anfang etwas demotiviert hat zu spielen, sage ich mal.
Dann Frage an dich, weil du den ersten Teil auch gespielt hast. Ist der erste genauso?
Er ist durchaus auch open-worldig. Also man hat auch gewisse Freiheiten. Allerdings fand ich es, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wenn ich ihn heute einlegen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, der ist nicht mehr der hübscheste der Titel. Aber zu der Zeit fand ich, war das schon noch in Ordnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es heute jetzt empfinden würde im Vergleich zu anderen Titeln, aber man muss sagen, Nier Automata wirkt schon doch sehr, sehr altbackend, was dann halt die Präsentation angeht. Da da muss man schon auf jeden Fall einiges in Abstrichen machen. Aber wie gesagt, ich hätte lineare Struktur auf jeden Fall da besser gefunden als die offene Welt.
Ja, ich finde, das passt zu Platinum auch besser. Deswegen wundert es mich so, als ich das herausgefunden hatte, dass das Open World ist.
Mit diesem Entwickler so im Hinterkopf hat mich das doch sehr, sehr überrascht, ja, auf jeden Fall. Das andere ist die Story. Ich meine, man ist schon einiges gewohnt so von japanischen Spielen, dass das nicht unbedingt etwas ist, was sich einem westlichen Geist so direkt erschließt, was da erzählt wird. Aber mein lieber Mann, also diese Geschichte ist sowas von, ich möchte jetzt nicht das Ende vorwegnehmen oder großartig spoilern, aber ich muss sagen, auch nach, ich glaube, über 30 Stunden, die ich da mittlerweile reingesteckt habe, die Story macht einfach keinen Sinn. Also ich weiß nicht, wo da der Sinn ist. Also mit jeder Frage, die das Spiel dann irgendwann versucht hat zu beantworten, hat sich nur irgendwie in meinem Kopf dieses Bild erhärtet, so, es macht einfach alles keinen Sinn.
Ja, du hast gesagt, das ist der Nachfolger zu Nier.
Storymäßig ist es was Eigenes, habe ich dann gelesen. Ich habe die ganze Zeit versucht, eine Verbindung zu dem anderen Nier herzustellen, aber es gibt wohl keine. Soweit ich gelesen habe, ist es was Eigenständiges wieder.
Weil der komplette Wahnsinn ist, dass Nier im Endeffekt nämlich auch nur ein Ableger der Drakengard-Serie heißt, glaube ich. Und die Spiele sollen alle wohl total behämmert sein und auf einer Ebene funktionieren, die sich dem normalen Menschen wohl nicht so ganz erschließt.
Also ich meine, das, was dir am Anfang gesagt wird, das kann ich ja sagen, das ist ja jetzt kein Spoiler, wird am Anfang irgendwie gesagt, ja, es gab mal Menschen, aber dann kamen Aliens und die Menschen sind dann irgendwie auf den Mond, haben sie sich zurückgezogen und die Aliens haben irgendwie Maschinen auf der Erde gebaut und die Menschen haben jetzt ihrerseits irgendwie die Androiden gebaut und die führen quasi so einen Stellvertreterkrieg. Aber was sich dann nachher dann alles herausstellt, wie das eigentlich ist und das zusammenhängt, also am Ende saß ich einfach nur da und dachte mir so, es ist alles so sinnlos.
Weißt du, was das Komische ist, wenn wir gleich zu Yakuza Zero kommen? Da ist alles exakt das Gegenteil. Da ist die Story super, da macht es Spaß, in der Open World zu sein, da sind die Nebenmissionen einzigartig designt und ich habe fast das Gefühl, dass es ein guter Schachzug von mir war, Nier noch nicht gespielt zu haben, weil es hat mich nicht gewundert, wenn ich dann stattdessen Nier Automata den Vorrang gegeben hätte, wenn ich Nier damals gespielt hätte.
Ja. Ja, und ein ganz großer Kritikpunkt, und das ist ja jetzt auch schon so ein bisschen immer wieder jetzt rausgekommen, was ja dann eben auch bei dem vorangegangenen Nier eben das eines meiner Probleme war, ist dann, du spielst dann das Spiel für etwa, sagen wir mal, 10, 12 Stunden, dann kommt ein Abspann und du denkst dir so, okay, das war jetzt das Spiel. Und dann kommt am Ende die Einblendung, ja, wenn du es nochmal spielst, dann siehst du das aus einem anderen Blickwinkel, dann werden dir dann halt noch andere Storypunkte ein bisschen klarer. Ja, und dann stehst du wieder am Anfang von dem Spiel und kannst dann halt mit einem anderen Charakter spielen. Und es ist aber im Endeffekt das gleiche Spiel, weil die beiden Charaktere, zwischen denen das Spiel dann hin und her wechselt, sind eh die meiste Zeit des Spiels. Also zu 90% sind die zusammen unterwegs. Das heißt, du hast eigentlich quasi nochmal diese 10 bis 12 Stunden, die du schon einmal durchgemacht hast, machst du quasi dann nochmal durch. Mit hier und da dann ein paar neuen Einblicken, die aber, wie gesagt, für mich eigentlich nur dazu geführt haben, dass ich die Story noch mehr in Frage stelle, als ich es am Anfang schon gemacht hatte. Und dann auf einmal sagt das Spiel so, okay, jetzt hast du zweimal diesen Anfangspart gespielt, jetzt erzählen wir dir, wie es eigentlich noch weitergeht. Und dann kommt dann halt nochmal eben so ein Stück hinten dran, wo du dann eigentlich quasi nach dem ersten Ende dann nochmal weitergehst, wie es dann halt zu dem scheinbar jetzt wirklich richtigen Ende geht. aber danach sagt dann das Spiel dann auch noch so, du kannst es jetzt halt nochmal spielen, um dann halt eben noch aus anderen Perspektiven wieder zu spielen und schalten sich dann wohl auch noch ein paar neue Subquests frei und keine Ahnung was. Und es gibt auf jeden Fall zig Enden. Ich habe irgendwas gelesen, ich kann es halt leider nicht bestätigen, von 5 Enden und ganz vielen Bonusenden, weil eines dieser über 20 oder 20 Bonusenden ist zum Beispiel, wo ich dann das zweite Mal am Anfang vom Spiel stand, dann bin ich dann halt statt nach rechts zu laufen, nach links gelaufen und auf einmal kam dann so eine Einblendung, ja, Neugier hat den Charakter getötet und dann kam der Abspann und dann stand ich wieder am Anfang. Also nur kurz zusammengerafft. Also es gibt dann irgendwie so solche Spaßenden, die dazu führen können, dass man auf einmal den Abspann sieht und dann wieder am Anfang steht.
Weißt du, das klingt doch nicht spielerfreundlich, oder?
Nee, vor allen Dingen, das mit diesem Bonusende war total blöd, weil das Spiel hat keinen Autosave oder keine Checkpoints. Das heißt, wenn du nicht speicherst und du gerätst in so ein Ende rein, dann musst du halt wirklich das Glück haben, dass du einen Savepoint hast, sonst stehst du einfach wieder am Anfang.
Ach du Scheiße. Also weißt du, wenn ein normaler Durchlauf schon 10 bis 12 Stunden dauert und du dann praktisch gezwungen wirst, fast das komplette Spiel nochmal zu spielen, dann finde ich das Spieler unfreundlich. Dann finde ich das schon ziemlich dreist von einem Macher. Yoko Taro nennt sich der, glaube ich, der für die Drakengard und die Nier-Spiele verantwortlich ist. Das ist der, der vor 2 Jahren auf der Square Enix-Konferenz diesen Mondkopf drauf hatte, den ja die Roboter tragen in Nier. Und ich habe ehrlich gesagt Angst, in Nier einzusteigen, je mehr ich gerade von dir höre. Ich hätte nicht gedacht, nach allem, dass du doch so eher negativ eingestellt bist zu dem Titel.
Ja, vor allen Dingen, weil der vorangegangene Nier-Teil hatte zwar seine Schwächen, aber ich habe zumindest ja meinen Spaß gehabt bei dem quasi einmaligen Durchlauf. Auch wenn ich dann halt, wie gesagt, nicht alles von der Spielwelt und vom Spiel gesehen hatte, hatte ich da durchaus meinen Spaß und habe auch verstanden, was gut an dem Spiel funktioniert. Auch gerade, um mal was besonders hervorzuheben, der Soundtrack ist wirklich bombastisch. Und du hast mir eben gesagt, du wolltest auf jeden Fall was aus dem Soundtrack verwenden. Also der ist wirklich sehr hörenswert. Da kann ich nichts drauf kommen lassen. Und ich muss aber sagen, ich war erst ein bisschen vorsichtig, was Nier Automata angeht, aber ich meine, durch dich bin ich erst so richtig bewusst drauf gekommen, dass ich am Anfang, ganz zu Anfang, was ich nicht gerafft hatte, war dann, dass ja Platinum Games dahinter steckt. Und hast du mir das irgendwann gesagt und da war bei mir dann doch auf einmal der Punkt da, wo ich gesagt habe, boah, jetzt bin ich aber doch gespannt auf Nier Automata. Ich meine, Platinum Games, also du hast einiges von denen gespielt und da sind halt auch einfach einige meiner Lieblingstitel dabei, also war das auf jeden Fall erstmal schon mal ein Garant dafür, dass ich gesagt habe, die Kämpfe werden auf jeden Fall Spaß machen und das tun sie ja zumindestens. Aber ja, der ganze Rest hat mir dann einfach dann doch nicht gefallen wollen. Ich meine, ich bin jetzt auch ja nicht abgeneigt etwas seltsamen Geschichten gegenüber. Ich meine, ich habe ja auch ein Killer 7 gern gespielt und sowas, die ja auch storymäßig etwas sehr abgedreht sind, aber ich muss sagen, Nier Automata hat's einfach bei mir nicht geschafft. Ich muss auch sagen, ich war auch wirklich, als ich dann erstmal wieder quasi meinen zweiten Durchlauf gestartet hatte, also wieder am Anfang vom Spiel stand, meine normale Reaktion wäre eigentlich dann gewesen zu sagen, okay, das Spiel ist für mich erledigt, ich leg's jetzt weg. Aber durch diesen Podcast wurde bei mir dann doch die Motivation geweckt, dann das nochmal zu Ende zu bringen. Sonst hätte ich dieses eigentliche Ende dann jetzt quasi eigentlich nie gesehen, tatsächlich ohne diesen Podcast. Weil diese Motivation, das so weit zu spielen, kam jetzt eigentlich nur dadurch, dass ich dann auch etwas Vernünftiges hier beitragen können wollte.
Es klingt echt erschreckend, hätte ich nicht gedacht. Das Ding ist, du hast es schon gesagt, ich habe dir gesagt, dass Automata von Platinum entwickelt wird. Ich hatte vorher schon Interesse am ersten Nier, noch bevor der Nachfolger angekündigt wurde. Aber mehr, weil das halt so verrückt sein soll von der Idee, wie das erzählt wird, dass du das halt mehrfach durchspielen musst und sich dann nach und nach die Dinge erschließen. Dann wurde Nier Automata angekündigt, Platinum Games Label unter dem Trailer oder was auch immer das erste Ding war, wo ich das herausgefunden hatte. Und das hat mich dann verkauft an die Idee, ich muss in die Nier-Reihe reinkommen. Genau wie du, weil ich halt so einen großen Platinum Games Background habe. Weil ich die Spiele von denen super finde, 90% mit 1-2 Ausnahmen.
Ja.
Und normalerweise liefern die selbst einen Anarchy Reigns, hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, da ist dann zu viel von Yoko Taro drinne, zu viel halt, was das erste Nier ausgemacht hat. Was mich gerade ein bisschen.
Ich meine, es hat nette erfrischende Ansätze, also sowas, was ich zum Beispiel am Anfang gesagt habe, dass es gerne auch mal mit Kameraperspektiven spielt, dass man das Spiel auf einmal aus der Vogelperspektive hat oder dann halt so kurze 2D-Abschnitte und sowas, ne? Und was bei Nier Automata gerne gemacht wird, die Abschnitte fand ich eigentlich auch ganz cool. Sie haben es hier und da ein bisschen überreizt, aber man hat so Flugpassagen drin. Es gibt dann, diese Androiden haben dann manchmal so eine Flight-Unit, das ist ja wie so ein kleiner Gleiter, mit dem sie dann umherfliegen und dann spielt sie das Ganze halt wie so ein Bullet-Hell-Spiel. Also man sieht es dann entweder dann manchmal auch von der Seite oder von oben und dann kommen einfach von überall Gegner her und Geschosse und leuchtende Kugeln und man ballert sich dann da durch und versucht, denen auszuweichen. Muss man natürlich dann auch mögen, aber es ist eine nette Abwechslung zu dem restlichen Spiel und auch durchaus ganz gut umgesetzt. Also dieser leichte Genre-Mix ist durchaus auch wieder was Positives. Aber wie gesagt, die Gesamtpackung, also diese ganzen anderen Punkte, die etwas öde Open World, die Nebenquests und dann so eine Story, die keinen Sinn macht und dann die Präsentation, die so ein bisschen mäh ist und dann die Wiederholungen in dem Spiel drin, das sind alles Punkte, wo ich mir sage, da scheitert es dann leider bei mir, dass ich dann insgesamt sagen muss, also meins ist es definitiv nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einige Reviews jetzt gelesen im Internet, die halt wirklich extrem positiv sind. Also ich habe da wirklich Sachen gelesen, die also schon wirklich nah an perfekten Wertungen dran waren, wo ich doch sehr überrascht war. Und ich mich frage, ob ich aber wirklich so daneben liege mit meiner Meinung. Ja.
Da muss ich aber sagen, dann war die Demo echt schlecht, weil die Demo hatte mir auch so ein bisschen Lust auf das Spiel gemacht. Alles andere, was du mir gerade erzählt hast, eher weniger. Und auch, muss ich sagen, das, was man nachher dann so in der Presse eigentlich lesen konnte. Aber die Demo selber erscheint mir schon fast wie früher bei Brutal Legend quasi dann komplett irreführend zu sein. Weil wenn die da in der Demo eigentlich einem da nur so einen Abschnitt zeigen, der sich ganz anders spielt als das eigentliche Spiel, dann finde ich das nicht gut. Denn sowohl die Grafik eigentlich, die fand ich ganz okay, was man so in der Demo gesehen hat, jetzt sicherlich nicht überragend, aber trotzdem hübsch und gerade eben diese Abwechslung im Gameplay. Ich hatte eigentlich gedacht, das ganze Spiel wäre so ein verrückter Genre-Mix, eben wie du es gerade beschrieben hast, aus verschiedenen Perspektiven, die dann aber auch verschiedene Spielstile ermöglichen, aber so, nee, das hört sich auch für mich überhaupt nicht nach einem Spiel an, das mir dann tatsächlich gefallen würde. Insbesondere so eine Sache mehrfach durchspielen, das sehe ich dann immer als sehr sinnlos an.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das halt so aufgezwungen bekommt. Also ich meine, wenn du jetzt, keine Ahnung, Metal Gear Rising ist ja auch von Platinum Games. Weißt du, ist so ein kurzes, schönes, angenehmes Spiel, so von, was hat das, 6 bis 8 Stunden.
Ich würde sagen 4 bis maximal 6. Das ist sehr kurzes Spiel.
Ich weiß nicht, aber das war so ein schöner Action-Happen, den habe ich genossen und ich hatte einfach Spaß, da mehrfach durchzugehen und habe ich auch gerne getan. Aber irgendwie, es hat direkt so was anderes, wenn das Spiel dann sagt, du musst, um dann dieses oder jenes zu kriegen. Das ist schon immer so ein Punkt, wo irgendwie psychologisch auch schon mein Kopf sagt, so.
Ich spiele ein Spiel zweimal, wenn es gut ist. Wenn es mich dazu auffordert, das durchzuspielen und mir hat der erste Durchgang schon nicht gefallen, dann macht das Spiel irgendwas falsch, ja.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du es einmal durchgespielt hast und es war so mittelmäßig, hast gesagt, okay, es hatte Gutes, es hatte Schlechtes, der war okay. Und dann sagt das Spiel zum Ende hin so, ja, aber um die gesamte Packung zu kriegen, musst du es eigentlich mindestens noch mal ein weiteres Mal durchspielen. Und denkst du so, ja, dann ist irgendwie direkt schon vorbei.
Wie war so die Technikseite bei dir? Ich hatte gelesen, dass das Spiel an sich so ein bisschen mit der Technik auch hadert, weil ich glaube, volle Auflösung heißt in dem Fall 1080p hast du eh schon nur mit einer Pro und da sah es jetzt eben dann auch nur normal aus und du hast, glaube ich, auf der normalen PlayStation gespielt. Mhm. Wie sah es da aus? Ruckelt das schon mal oder?
Ruckeln? Nee, eigentlich nicht. Also du hast in gewissen Abständen hast du schon mal mit etwas längeren Ladezeiten zu kämpfen. Also wenn dann irgendwie ein Story-Abschnitt kommt, ein Video kommt und da verändert sich irgendwas in der Welt, da muss auf jeden Fall viel geladen werden und manchmal bei den Reisen waren auch mal, glaube ich, schon mal Ladesequenzen drin, aber im Wesentlichen, wenn man einmal in der Welt drin ist und sich da durchbewegt, läuft es eigentlich schon flüssig, eigentlich auch in den Kämpfen. Man muss halt allerdings sagen, es ist jetzt nicht wirklich gestochen scharf. Also ich hatte schon das Gefühl, dass ich jetzt nicht irgendwie da wirklich eine Full-HD-Auflösung habe. Also es wirkt schon etwas gröber, aber dazu kommt dann halt auch eben die Gesamtpräsentation, die jetzt auch halt nicht besonders detailreich ist. Also von daher muss man in Sachen der Optik da schon einige Abstriche machen. Aber es lief zumindest jetzt flüssig. Also ich hatte jetzt nicht irgendwelche Ruckler oder so drin. Also es lief halt schon flüssig, aber es sieht halt eben halt aus, wie es aussieht.
Wird da irgendwas mit online gemacht? Highscore-Vergleich oder vielleicht sogar ein Zwei-Spieler-Modus oder irgendwie sowas?
Ja, online ist noch ein interessanter Punkt. Du kannst online spielen, beziehungsweise dein Spiel auf online stellen. Und dann ist es ein bisschen wie bei Dark Souls, wenn das einer von euch mal gesehen hat. Wenn man stirbt, kann man quasi auf seiner Leiche so eine Nachricht hinterlassen. Und wenn dich ein anderer Spieler dann quasi findet, also dann wird dann dein Leichnam in die Spielwelt dann reingeladen von einem anderen. Und dann kann man dann halt noch so eine persönliche Nachricht quasi dann hinterlassen. Und man kriegt als derjenige, der die Leiche aufsammelt, kriegt man so einen kleinen Bonus. Man kriegt ein bisschen Geld und man kriegt so einen kurzzeitigen Buff dann auf irgendwelche Stats. Das ist variabel dann.
Aber es ist kein Muss. Das ist gut. Das ist gut.
Nee.
Weil das hat mich an Gravity Rush 2 so gestört.
Nee, das Schöne Podcast, ist, man kann dann halt im Vorfeld und auch später dann über die Optionen immer wieder einstellen, ob man dann halt diese Verbindung haben möchte oder nicht. Also man muss nicht okay. online spielen.
Ja, weil wenn das jetzt wie mit dem ersten hier ist, was ich dann irgendwie erst in 10 Jahren spielen werde, dann ist das wahrscheinlich nämlich nicht mehr online.
Nee, also wie gesagt, also man kann das problemlos getrennt offline spielen. Also es hat ein bisschen was an Online-Features, aber das ist jetzt, würde ich jetzt auch nicht sagen, jetzt der Rede wert. Es ist eine nette Sache durchaus, aber ist jetzt, denke ich, jetzt nicht das Verkaufsargument.
Ja, also ich bin wirklich erstaunt, dass es dir weniger gefallen hat. Ich selbst hat mir halt kein Bild machen können von der gesamten Reihe, weil ich den ersten Teil noch nicht gespielt habe, weil ich die Demo nicht spielen konnte. Und ich glaube, ich werde mit dem zweiten Teil aufwarten, bis der 20-30 Euro nur noch kostet.
Wäre auch, meine Empfehlung, weil eben für mich dann halt auch eben der Punkt war, die Demo hat für mich ein anderes Bild vermittelt und ich hatte was anderes erwartet, als ich im Endeffekt bekommen hatte. Und das, was ich dann bekommen hatte, hat mir dann aufgrund der genannten Kritikpunkte jetzt dann unterm Strich nicht so gut gefallen, dass ich jetzt halt wirklich jemandem mit ruhigem Gewissen empfehlen könnte, da zum vollen Preis zuzuschlagen. Also am besten wäre es eigentlich, wenn man sich komplett unsicher ist, dass man es tatsächlich vielleicht ausleiht, weil, wie gesagt, ich finde, die Demo ist halt einfach nicht repräsentativ für das Spiel.
Okay. Ja.
Tja, kommen wir jetzt zu den guten Spielen, würde ich sagen, oder?
Ja, weiß ich ja noch nicht. Das muss ja dann der Maurice dann hoffentlich uns sagen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist.
Ja. Nee, ich wollte dich gerade so nicht überfahren. Weiß ich nicht, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest zu Nier Automata oder war das?
Ja, ich habe so ein bisschen die Angst, ich würde jetzt irgendwas vergessen oder dem Unrecht tun, dass ich jetzt irgendwas links liegen lasse, was dann vielleicht doch noch ein ganz tolles Ding wäre, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass dann, obwohl vielleicht regt es dann die Kommentare dann an auf unserer Seite, dass dann irgendjemand sagt so, du Idiot, du hast.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Spontan fällt mir nichts ein.
Also uns beide hast du überzeugt, dieses Spiel zu kaufen, Hüstel, und ja.
Das war mein Plan.
Das war's. Ja. Ja. Nee, Maurice, du hast dich stundenlang in Yakuza Zero reingekniet, ein Teil der famosen Yakuza-Reihe, die hier in Europa und ich glaube auch in Amerika eher ein Schattendasein bisher geführt hat, weil sie eigentlich hinter den großen anderen Titeln eher hinten ansteht, aber für Kenner und Liebhaber gerade eben von diesem, wie soll man es nennen, Hongkong Flair oder?
Nein, das spielt schon in Japan.
In Japan, okay, aber man hat so ein bisschen eben so GTA auf asiatisch den Eindruck bei mir hinterlassen und für Fans quasi von diesem Genre hat die Serie eigentlich dann doch einen sehr hohen Stellenwert. Ich habe bisher nur Videos gesehen von diesem Spiel, da hat es mich auf jeden Fall neugierig gemacht, weil die Grafik zwar auch hier so von den Videos her für mich jetzt nicht so war, dass man sagt, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, aber es sah sehr schön aus und hat auch den Eindruck bei mir erweckt, dass es da sehr viel Story gibt. Was kannst du uns jetzt dazu sagen? Was ist das für ein Spiel?
Ja, ich will vorher anmerken, genau wie du hatte auch Kai ein leichtes Interesse an dem Titel geäußert, was mich sehr überrascht hat. Von Kai habe ich es noch weniger erwartet als von dir. Andreas, wie sieht's bei dir aus?
Die Reihe ist ja durchaus mir jetzt nicht unbekannt. Ich habe zwar jetzt keinen Teil gespielt, aber ich habe dann doch dann ab und zu mal so drauf geguckt und dachte mir, okay, es hat auf jeden Fall Aspekte, die interessant wirken. Ich hatte nur mal so ein bisschen Angst von wegen von diesem Story-Umfang. Also es schien immer sehr dialoglastig zu sein. Also dass man sich da schon sehr rein investieren muss und dass das schon ein ganz schön mächtiger Story-Happen ist. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagen kannst. Okay. Aber so von diesen Kämpfen her wirkt es doch teilweise sehr, sehr witzig. Also hat manchmal so ein bisschen so einen trashigen Anschein. Aber da gab es ja auch gerade diesen einen Teil, der so komplett abgedreht war mit irgendwie wie Zombies.
Ja,
aber das
mit
war
Zombies.
Ja, aber auch sonst dann halt auch die Teile, die sagen in Anführungszeichen sich ernst nehmen, wirken doch immer so ein bisschen auch albern und trashig. Aber ich fand das halt gerade irgendwie sympathisch bei dem Ganzen immer.
Ja, ich find's schade, dass die Yakuza-Reihe hier nicht so einen großen Stellenwert hat. Ich erkläre gleich, wieso. Ich habe es aber schon einmal unterstützt. Ich habe mir nämlich Yakuza 5 damals gekauft, als das für PS3 doch noch zu uns gekommen ist, wenn auch nur digital leider. Ich habe es aber runtergeladen, nicht gespielt, muss ich gestehen, weil die Yakuza-Reihe ist für mich immer so ein Monstrum gewesen. Das ist eine Geschichte, also eine Reihe, die auf der Geschichte aufbaut, und mit jedem Teil, der später kommt, hast du die Angst, da nicht hinterherzukommen, was davor passiert ist, weshalb die Charaktere so agieren, wie sie es tun. Ich habe tatsächlich Yakuza 4 schon einmal gespielt gehabt zuvor, und die etwa 5 Stunden, die ich da reingesteckt habe, haben mir überhaupt nicht gefallen. Weil ich nämlich einen komplett falschen Blick auf diese Reihe hatte. Thomas, du hast GTA erwähnt. Streich das sofort aus dem Kopf. Das hat nichts mit GTA zu tun. Yakuza ist eine JRPG-Reihe. Das klingt total verrückt, aber es macht gleich alles Sinn. Man muss sich vorstellen, man hat ein kleines offenes Gebiet. Da läuft man rum. Und wenn man das nur auf Videos sieht und so weiter, ist das genau so, wie du das gedacht hast, so wie ich das gedacht habe, dass das halt ein GTA-Klon ist, Open World. Da ist ein Missionsmarker, wo die Story weitergeht, du hast Nebenmissionen. Aber sobald du in die Materie eindringst und dich ein bisschen vorfühlst, stellst du schnell fest, das hat nichts damit zu tun. Yakuza Zero ist ein richtig von vorne bis hinten durchgestyltes JRPG. Und man muss mit dem Kopf da reingehen, dass man hier auch ein JRPG spielt. Die erste Cutscene, also beziehungsweise die erste Reihe von Cutscenes, wo man mal so 2 Tasten drücken darf, alle halbe Stunde durch, geht etwa 2 Stunden oder so. vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber man darf halt zwischendurch echt nicht mehr machen, als mal den Stick kurz zu bewegen oder ein Karaoke-Minispiel zu spielen in den Anfangsmomenten. Und dazwischen ist viel Gelaber, viel Worldbuilding, viel die Charaktere aufbauen, dem Spieler vorstellen. Wir sind im Jahr 1988 in Tokio, dem fiktiven Bezirk richtig lesen. Kamurocho nennt sich der. Das ist der so Spiel- und Spaßbezirk, sag ich mal, von Tokio. Ist ausgedacht, soweit ich weiß. Und da sind halt Clubs, Bars und so weiter und so fort, was man sich vorstellen kann. Später kommt man in einen zweiten Stadtteil von Osaka. Sotenbori nennt sich der. Und da geht's dann mehr darum, um Clubs und sowas. Und das ergibt alles später noch einen Sinn. Und was man macht, ist halt durch diese Welt zu laufen, so Pokémon-mäßig random Kämpfe zu haben, wenn man Leute auf der Straße sieht, gegen die man sich dann prügeln muss, Geld verdient, was man dann dazu nutzt, seine Fähigkeiten zu verbessern. Das Geld ist praktisch sind die Erfahrungspunkte, die man aber selbst investieren muss. Das klärt sich auch gleich, das ist nämlich eine saugeile Mechanik. Und dann geht man halt zu der Hauptmission, oder man wird überrumpelt von einer Nebenmission, wo dann irgendwas Verrücktes passiert. Und so ist das ganze Spiel aufgebaut. Man hat die ganze Zeit Open World rumgelaufen, wo man dann halt wirklich eigentlich nur von Punkt zu Punkt geht, um zu gucken, was ist hier gerade los, was geht da ab, kann ich hier irgendwas Lustiges machen? Und die Welt ist halt vollgestopft mit kleinen Details, mit kleinen Dingen. Man kann in viele Restaurants reingehen, kriegt dafür Bonuspunkte, wenn man die komplette Menükarte abgegessen hat. Aber man kann halt auch nur essen, wenn man Energie verloren hat. Und so stürzt man sich in Kämpfe rein. Man braucht natürlich Geld, was man dann zum Zahlen nutzt, was man dann auch aus den Kämpfen zieht. Aber man will es ja eigentlich auch in Erfahrungspunkte stecken. Und so ergibt sich langsam so ein komplettes JRPG-Konstrukt, was sich komplexer anhört, als es dann tatsächlich in der Umsetzung ist. Und wenn man da einmal drinne ist, wenn es einmal Klick gemacht hat bei einem, dass man hier wirklich ein Story-Spiel spielt, dann ist das der Höllenritt pur. Also ich hab lange nicht mehr ein Spiel gehabt, was ich nicht mehr loslassen konnte, weil es einfach so unfassbar gut ist.
Also somit das erste Mal ist mir das Spiel aufgefallen, weil ich einen total verrückten Werbeclip gesehen habe von diesem Spiel. Und da ging es sich, glaube ich, darum, dass 2 der Entwickler sich darum gestritten haben, dass sie die gleiche virtuelle Freundin haben. Kommt das irgendwie in dem Spiel auch vor, oder ist das irgendwie was anderes gewesen?
ich weiß nicht, ob man eine richtige Freundin haben kann in dem Spiel.
Ja, das war irgendwie so eine Chat-Freundschaft oder irgendwie sowas.
Man kann, also es gibt so Telefonclubs. Wie gesagt, das spielt 1988, da sind Telefone noch sehr viel präsenter gewesen.
Okay, sprich jetzt spontan dagegen, ne? Da gab's noch nicht mal Internet so richtig.
Ja, also die haben dann halt, man telefoniert, man geht in so einen Club rein und das funktioniert so. Frauen rufen dann in diesem Club an, man wird durchgeleitet und wer als erster den Hörer abnimmt, darf dann mit der Frau chatten. Und wenn man dann halt mit dieser Frau spricht, kann man sie ausfragen, sie schmeicheln und wenn man genug Punkte gesammelt hat, kann man mit ihr ausgehen. Und darüber hinaus habe ich es noch nicht gemacht. Und das, obwohl ich 55 oder so Stunden im Spiel drin bin, habe ich die Dame, mit der ich zweimal ausgegangen bin, nicht nochmal ausgefragt. Man kann dann mit ihr Bowling gehen und so. Aber ich weiß nicht, ob man mehrere oder verschiedene Freundinnen haben kann, weil bei mir interessanterweise zweimal dieselbe dran war.
Sind das so Echtfilmsequenzen oder irgendwie sowas, die auf so einem Fernseher laufen, oder?
Nee, das sind die Videoclubs.
Ja, das meine ich, dann habe ich das gesehen. Die haben dann nämlich irgendeine Prominente quasi aus Japan, da waren die so stolz drauf, deswegen haben die so in die Werbung reingepackt, okay. Engagiert und das war ganz witzig gemacht, dieser Werbeclip. Und das da dachte ich mir, okay, wer so viel Humor da reinbringt, das Spiel könnte interessant sein. Das war damals so meine Meinung.
Es ist der Wahnsinn, wenn es um Humor geht. Also, wie gesagt, man hat viele kleine Nebenaktivitäten und einer davon ist dieser Telefonclub. Es gibt auch den VHS-Club und da kann man sich dann so 30 bis 60 Sekunden lang Clips anschauen von echten Models, die dann in Unterwäsche sich ein bisschen zieren und so. Und das sind Models, die halt dazu benutzt wurden, um auch im Spiel aufzutauchen. Das heißt, die Models, die man in echt sieht in diesen Videos, kann man auch im Spiel treffen für Nebenquests und so weiter und so fort. Und der Gag daran ist, man sitzt dann halt in dieser Kabine drinne, dann schaltet das auf den Fernseher, dann läuft der Clip, dann, wenn der Clip fertig ist, schaltet die Kamera um auf so eine Taschentuchbox und alles, was der auch gerade gesagt ist, puh. Und man denkt sich den Rest. Und es gibt 30 Mädchen, möchte ich sagen, zu denen man dann jeweils individuelle Clips hat. Und das ist, ja.
Schon eine sehr verrückte Liebe gearbeitet. Zum Detail, ne?
Ja. Es ist der Wahnsinn. Das ist halt nur eine der Möglichkeiten. Man kann in den Baseball-Club gehen, wo man halt in so einer Halle drin ist, wo man halt einen Baseball an so eine Zielscheibe schlagen muss. Man kann Bowling spielen gehen, da muss ich sofort an GTA 4 denken. Wie gesagt, die Restaurants kann man machen. Es gibt auch einige Minispiele, die in die Story mit eingepflegt sind, was mir nicht so gefallen hat. Man kann so Shenmue-mäßig in Arcade-Hallen reingehen. Natürlich, Sega-Arcade-Hallen ist ja von Sega gepublished und entwickelt. Wo man dann halt, weil es 1988 ist, sowas wie Outrun spielt mir fällt der Titel gerade nicht ein, wo man rumfliegt und
Space Harrier vielleicht?
Space Harrier, genau. Space Harrier spielt. Und das Ganze spielt halt so zum Ende hin dieser Economic Bubble in Japan, wo halt Häuser im großen Stile ganz günstig verkauft wurden. Und die Hauptstory dreht sich darum, dass es ein Grundstück in diesem Kamurocho gibt, dem Hauptbezirk, den man spielt, die Hälfte des Spiels über. Und dieses kleine Grundstück, darum wird gekämpft in der Yakuza-Familie, sag ich mal. Die diesen Bezirk hauptsächlich führt. Und es gibt drei große Köpfe in dieser Familie. Und welcher von diesen dreien dieses kleine Stück Land erwerben kann, der kriegt eine höhere Position in der Yakuza-Familie. Und darum dreht sich die ganze Geschichte, halt herauszufinden, wem dieses Stück Land gehört, wie man diese Person bekommt und wie man sie dazu bringt, einem das Land zu überschreiben. Das klingt total simpel, aber wie es erzählt ist, das ist so richtig typisch japanisches Drama. Wenn ich schon mal irgendwie Videos dazu gesehen habe, wie ein japanisches Drama ausschaut, das ist exakt das.
Jetzt mal eine Frage, also um das storymäßig jetzt einzusortieren, ist man denn jetzt, also quasi als Hauptcharakter denn jetzt Teil einer dieser Verbrecherfamilien oder ist man jetzt abseits davon oder ist man sogar ein höheres Tier, dass man Leute unter sich hat? Wo genau steht man da eigentlich?
Ja, der Titel Yakuza Zero sagt es schon, das ist ein Prequel. Deswegen ist das der perfekte Punkt gewesen, auch für mich zu sagen, gibt der Serie nochmal eine Chance, weil man dann praktisch von Punkt Null anfangen kann. Man ist relativ frisch in der Yakuza, man ist kaum älter als 20 Jahre. Es gibt zwei Hauptfiguren übrigens, die beide um die 20 rum sind. Und einer der Hauptfiguren versucht, wieder zurück in die Yakuza zu kommen. Der hat was durchgemacht, wo er praktisch gezwungen wurde, aus der Yakuza rauszusteigen. Und jetzt von der Yakuza gezwungen wird, in Sotenbori, dem zweiten Bezirk, einen Club zu führen und Geld zu verdienen, um sich wieder seinen Rang als Yakuza zu verdienen. Und mit der anderen Figur, die kennt man bestimmt von den Werbebildern, das ist der Kazuma Kiryu, der immer den flotten zurückgestrichenen Haare hat, der auch auf den Covern von Yakuza 1, 2, 3 und so weiter drauf ist. Der ist am Anfang in der Yakuza drinne, aber ich denke, das ist auch kein Spoiler, weil das in der ersten Cutscene passiert. Ihm wird ein Mord angehangen und es stellt sich schnell heraus, dass dieser Mord halt von diesen drei großen Yakuza-Köpfen passiert ist und er jetzt versuchen muss, halt selbst gegen diese drei anzutreten und das Land für sich zu gewinnen, dieses kleine Stück Land. Und er tritt dann relativ früh, so nach 2-3 Stunden aus der Yakuza aus und kämpft dann gegen die Yakuza. Also man ist nicht richtig Teil der Yakuza. Es erklärt sich dann, wie sie zurückkommen in die Yakuza.
Okay.
Aber in welchem Zusammenhang das eventuell zu den anderen Teilen steht, kannst du jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich find's spannend, sag ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel hier die Anfänge von irgendwelchen späteren Hauptbösewichtern oder Oberbossen mitbekommt, weil die anderen Teile vielleicht 20 Jahre später spielen. Aber das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, ne?
Ich habe ein bisschen nachgeschaut, weil es gibt so ein paar Nebenmissionen. Da werden Charaktere erwähnt und dann sagen so Charaktere, oh, der wird bestimmt mal ein ganz großes Tier, aber der macht in der Nebenmission nichts. Und dann googelst du nach und dann siehst du, oh, wow, der ist in diesem Yakuza-Teil diese und diese Person zur Hauptfigur. Weil das Spiel halt später rausgekommen ist, als die ersten Yakuza-Teile, ist das schon so aufgebaut, dass du da Figuren in ihrem jüngeren Ich triffst. Das spielt, glaube ich, 15 Jahre vor dem ersten Teil, der jetzt auch ein Remake bekommt, Ende des Jahres. Und da ist schon einiges an Vorbereitung praktisch auf die späteren Yakuza-Teile. Ich denke, was besser für Fans funktioniert, weil die halt schon wissen, oh ja, den kenne ich doch aus Yakuza 4 oder irgendwas. Aber ich denke, das wird auch für Neueinsteiger wie mich interessant, weil es gibt zum Beispiel eine Dame, eine Wahrsagerin, die man trifft. Und die sagt einer der Hauptfiguren dann, hey, das und das wird dir passieren, das und das wird dir passieren, das und das wird dir passieren. Und ohne es gegoogelt zu haben, aber ich wette, dass das so Dinge sind, die in anderen Geschichten halt von den späteren Yakuza-Teilen aufgegriffen werden. Und ich denke, man kann da, wie gesagt, dadurch, dass das ein Prequel zu allen Yakuza-Teilen ist, ganz guten Einstieg finden und sich dann so ein paar kleine Plot-Stränge aufbauen, die dann später, wenn man die Reihe nachholt, aufgelöst werden.
Klingt gut. Wäre witzig, wenn die noch die Speicherstände der alten Spiele auslesen würden.
Das kann ich nicht
sterben
sagen.
Dann und dann. Ja, nee, aber das sind natürlich so nette Details, die dann so eine Serie zusammenhalten. Finde ich dann auch immer gut, wenn solche Chancen dann auch genutzt werden.
Storymäßig sind die Teile linear aufgebaut, also so, dass man immer klar versteht, dass das eine dann aufs andere folgt, oder gibt's da auch Entscheidungen, die man treffen kann, sodass man sich vielleicht auch manchmal dann fragt, so, wieso? Ich habe dann an der Stelle auch das gemacht, wie gesagt, das Spiel ist das.
Nee, es ist sehr typisch JRPG. Also es ist eine feste Story.
Okay.
Das Coole ist, dass es kapitelweise aufgebaut. Und alle zwei Kapitel wechselst du die Hauptfiguren. Und am Anfang macht das gar keinen Sinn. Aber langsam, aber sicher baut sich das gerade auf. Ich bin leider, wie gesagt, noch nicht durch. Ich bin drei Kapitel vom Schluss. Und jetzt, ich habe vor der Aufnahme noch eine 2,5-stündige Session gehabt, da sind alle Puzzleteile haben sich zusammengefügt. Und auf einmal hat sich ein klares Bild ergeben. Und das war so ein geiler Moment. es lohnt sich definitiv, bei der Story dran zu bleiben, weil sie halt so schön linear aufgebaut ist. Du hast so TV-serienmäßig, jedes Mal, wenn du die Figur wechselst, zuletzt im Leben des Kazama Kiryu ist das und das passiert. Und dann siehst du halt ein Flashback von vor zwei Kapiteln. Und wie gesagt, das baut sich langsam alles zusammen auf. Du hast diese zwei Storystränge, die sich langsam aber sicher zum Ende hin verknüpfen. Und es ist der helle Wahnsinn. Also Worte können echt nicht beschreiben, wie gut das geschrieben ist, wie gut das geschauspielert ist. Die Figuren sind toll getroffen, es sieht gut aus. Es ist ein PS3-Port, muss dazu gesagt werden. Das heißt, in-game sieht's manchmal ein bisschen schwach aus von den Texturen. Das ist wahrscheinlich das, was du und auch Kai gemeint hattest, dass das nicht so gut aussieht. Aber es läuft in 1080p, 60 Frames pro Sekunde zum Großteil. Es hat gelegentlich auch ein paar Framerate-Einbrüche, die aber zum Glück nicht stören, weil die selten zu stark sind. Und es ist halt so farbenfroh und dieses japanische, moderne Innenstadt-Setting ist so unangetastet im Videospielen, dass sich das echt frisch anfühlt. Als jemand, der schon mal in Japan war, die haben das perfekt eingefangen, diese Enge der Straßen zu präsentieren, dass man sich da richtig in einer japanischen Häuserschlucht fühlt.
Ich habe noch eine Frage zu den... Ja. Oh, Entschuldigung.
Wer zuerst?
Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz fragen, du sagst PS3-Port, ist das Spiel denn alt oder ist das in Japan auf der PS3 rausgekommen und für hier hat man es für die PS4 genommen? Oder?
Es ist 2015 erschienen für PS3 und ich glaube 2016, also letztes Jahr, zusammen mit Yakuza Kiwami, was das Remake vom ersten Teil ist, was auch ein PS3-Port ist, dann letztes Jahr nochmal auf die PS4 geportet worden und wir haben halt bloß den PS4-Port bekommen.
Ah, okay.
Also es ist noch nicht so alt. 2015.
Okay. Ja, was ich fragen wollte zu dem Kampfsystem, ob du da vielleicht was zu sagen kannst, ob das jetzt, ich habe bisher dazu gesehen, dass es dann hauptsächlich so einfach Faustkämpfe sind, beziehungsweise dann wahrscheinlich in irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht Kampfstilen oder so, dann bestimmte Sachen, aber jetzt so Schusswechsel oder sowas hat man nicht, oder doch?
Das ist hauptsächlich ein Prügelspiel in den Kämpfen. Also man muss sich das auch so Pokémon-mäßig vorstellen. Da stehen dann so drei Typen an der Straße. Du rempelst die an und dann sagen die hey. Und auf einmal bist du in einem Kampf drin.
Okay.
Und im Kampf hast du am Anfang nur einen Stil mit jeder Figur. Und das ist toll, toll gemacht. Das ist in den anderen Yakuza-Teilen nicht so, habe ich gehört. Da hat man nur einen Kampfstil. Aber in Yakuza Zero und dem 1er-Remake hat man mehrere Kampfstile. Du siehst dann halt irgendwann einen Typen, der gerade voll den coolen Kampfstil abzieht und dann sagt die Figur, geil, das muss ich mir merken. Und dann siehst du halt, wie das in den Geist von ihnen reingeht, wie sich die Tricks abschauen und auf einmal hast du einen Kampfstil gelernt. Insgesamt hat jede Figur drei verschiedene Kampfstile und das ist von Figur zu Figur anders. Das heißt, insgesamt hast du sechs Kampfstile, mit denen du dich dann rumschlagen darfst. Die haben alle dasselbe Steuerungslayout. Das heißt, da muss man nichts Neues lernen, sondern es gibt für jede Figur einen schnellen Stil, einen normalen Stil, der sehr ausbalanciert ist, was Stärke angeht, und einen sehr starken, aber dafür langsamen Stil. Und die funktionieren ziemlich gut. Und das Coole ist, und das hatte ich gar nicht mehr im Kopf von Yakuza 4, als ich das gespielt hatte, jeder Stil hat Heat-Moves. Man muss sich vorstellen, je mehr man die Gegner trifft, ohne selbst getroffen zu werden, füllt man so eine Limit-Anzeige auf, so halt JRPG-mäßig, und dann kannst du spezielle Manöver ausführen. Und ich wette, ihr habt davon schon mal GIFs gesehen, wo er dann zum Beispiel so einen heißen Kessel findet auf der Straße. Dann nimmt er den, kickt den Gegner auf den Boden und überschüttet ihn dann mit kochend heißem Wasser. Oder du hast ein Straßenschild, was du gerade aufnimmst und verwendest es halt als richtig, um damit dem Gegner den Kopf einzuschlagen. Wenn du im starken Stil bist, kannst du so Motorroller oder Motorräder aufheben. Wer schon mal versucht hat, ein Motorrad vom Boden zu heben, weiß, wie schwer die Dinger sind.
Ja.
Der hebt es dann halt komplett über seinen Kopf und stößt dem Gegner das dann in den Schädel rein. Und die Heatmoves sind so Finisher, die einfach abgefahren geil sind. Der Ideenreichtum ist unantastbar, was die Dinger angeht.
Aber jetzt krass blutig oder so ist es ja eigentlich nicht, oder?
Es hat ein 18er-Rating, es ist ein bisschen Blut in den Kämpfen, aber das 18er-Rating ist eher dadurch verdient, dass es sehr überraschend erwachsene Themen anschneidet, wie zum Beispiel Menschenhandel. die in die Story eingebunden okay. sind. Also das, da muss man schon ein bisschen einen harten Magen für haben. Die Inszenierung ist richtig geil. Die macht Spaß. Es ist so wie ein japanisches Drama, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, aufgezogen. Aber dadurch, dass die Story so gut ist, und es fällt mir schwer, das zu beschreiben, was die Story so gut macht. Es ist einfach, wie die Figuren geschrieben sind und wie sie um dieses kleine Stück Land kämpfen. Das wirkt so einfach und klein, dieser Umfang. Aber wie der aufgeblasen wird, dieser kleine Plot, um den es eigentlich geht, es ist unglaublich, was die da hervorzaubern. Und wenn man einmal drin ist, versteht man, weshalb die Yakuza-Fans dieser Reihe sind, weil das einfach so stilsicher ist. Das ist sich so sicher in dem, was es macht, dass es einfach nur eine Freude bereitet. Ich habe ja gesagt, das spielt in dieser Economic Bubble zum Ende hin, und eine der Hauptnebenquests, das klingt komisch, es ist praktisch eine separate Storyline zur Hauptstoryline, geht es halt darum, im Bezirk alle Häuser zu kaufen. Und wenn du besondere Häuser kaufst, dann hat das Spiel halt so besondere Animationen, wo denn Kirio mit so einem fetten Stahlkoffer vor die Tür geht, in so einer richtig flashy Animation den so öffnet und sagt, ich mache Ihnen ein Angebot, was Sie nicht ablehnen können. Und dann öffnet er den Koffer und da sind dann 1000 Scheine drinne. Und so eine kurzen Cutscenes gibt's für allen möglichen Scheiß. Es gibt zum Beispiel eine Nebenmission, wo du so Mini-Autos fahren kannst auf so einer Strecke. Und bevor jedes Rennen losgeht, siehst du halt, wie er seinen Wagen anguckt und den dann so zum Kampf nach vorne hält, wie so eine Pokémon-Karte oder sowas. Und es ist einfach so charmant alles in Szene gesetzt, dass man dann auch verzeihen kann, wenn halt in-game mal die Charaktere sehr steif animiert sind und ein bisschen schwächer texturiert als in den Cutscenes. Was mich da gewundert hat, ist, dass die Cutscenes so viel besser aussehen als das Spiel selbst, wo ich erst dachte, dass die vorgerendert werden. Aber das sind sie nicht, weil es gibt eine Cutscene, wo du individuelle Charaktere selbst anpassen kannst. Und ich weiß nicht, was die benutzen, um das zu rendern. Weil das hat kaum Ladezeiten, das Spiel. Obwohl das halt relativ groß und da kann schnell ein Szenenwechsel passieren, wenn du halt, wie gesagt, in eine Bowlinghalle reingehst oder so und dann plötzlich in einem Minispiel drin steckst. Aber die werden sofort gerendert, diese Cutscenes. Und ich weiß nicht, was da passiert, aber die haben irgendwie einen Filter drauf oder so, dass das butterweich und die Texturen auf einmal, du kannst jede Pore der Haut sehen. Und es ist der Wahnsinn, wie gut das in diesen Momenten aussieht. Also da steckt schon ein gewisser Grad an technischer Finesse hinter.
Ja, dann war das wahrscheinlich auch, was ich so gesehen hatte in den Videos, weil ich fand das Spiel auch durchaus sehr hübsch, was man so gesehen hat.
Ja, es hat keinen typischen Tagesablauf. Wie gesagt, es ist ein JRPG und kein Open-World-Spiel. Das liegt daran, dass du halt eine lineare Story hast und die Story gibt vor, welche Tageszeit gerade ist. Und im Endeffekt geht die Story nur über 4-5 Tage. Also du hast ein paar Mal Tag dann in den Kapiteln und ein paar Mal Nacht. Und die Nebenaktivitäten kannst du aber alle ausführen, wann du willst. Das Spiel hat allerdings auch ein paar Probleme. Die Areale sind sehr klein und dieses Kamurocho, was ich gerade erwähnt habe, ist in fast allen Titeln der Hauptschauplatz. Und da weiß ich nicht, wenn ich dann Yakuza Kiwami Ende des Jahres spiele, ob ich da nicht ein bisschen müde bin von diesem Schauplatz oder ob da genug geändert wurde, dass ich da Bock habe, das nochmal zu erkunden. Die Kamera ist frei drehbar, aber jedes Mal, wenn du vor ein betretbares Gebäude trittst, wechselt das in eine starre Kamera. Und wenn du dann da rausgehst, drehst du dich manchmal im Kreis, weil der Analogstick das irgendwie nicht mitbekommt. Das ist sehr nervig. Und die storygebundenen Minispiele sind absolut nervig. Also manchmal zwingt dich das Spiel in ein Minispiel rein, was du vorher noch nie gemacht hast. Und dann wird von dir verlangt, dass du das sofort gewinnst. Es gibt ein Disco-Minispiel, wo du dann tanzen musst und da funktionieren die Tasteneingaben irgendwie nicht richtig, habe ich das Gefühl. Für eine der Nebenstories musst du halt Outrun spielen und wer noch nie Outrun gespielt hat, so wie ich, da einen Highscore zu schlagen, der vorgegeben wird, ist ganz schön nervenaufreibend. Dann gibt es halt diese größer angelegten Minispiele, wo man halt diese diese Nebenstränge hat, die über das ganze Spiel laufen und die sind teilweise sehr nervig. Da hatte ich letztens ja in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, es gibt eines, wo man halt diesen Club führen muss und das ist einfach das erste Mal da herauszufinden, was die Zeichen bedeuten, die die Mädchen einem geben, ist zum Kotzen. Also mir hat es nicht so Spaß gemacht, aber wenn man einmal drin ist, funktioniert's. Und ja, es hat so ein paar Ecken und Kanten, die man aber im großen Gesamtbild locker verzeihen kann. Also ich habe 55 Stunden gespielt, keine Session ging kürzer als 5 Stunden, außer jetzt halt die heute, weil das kurz vor der Aufnahme war. Und ich bin jedes Mal ans Gamepad gefesselt, weil es einfach so unfassbar gut ist.
Ja, also ich finde, es klingt auf jeden Fall insgesamt doch sehr positiv, als müsste ich dem Ganzen doch eigentlich mal eine Chance geben. Das heißt, einzig und allein Zeit braucht es und dann müsste man dem, glaube ich, mal eine Chance geben. Und du hast es ja eigentlich gerade ja auch so schön gesagt, dadurch, dass es ja jetzt storytechnisch auch wirklich ganz am Anfang ist, ist es halt auch wirklich ein schöner Punkt, dann auch nochmal in die Serie einzusteigen.
Ja, und du weißt halt, dass das Remake vom ersten Teil praktisch vor der Tür steht, wo du dann sagen kannst, okay, dann weiß ich gleich, wie es da weitergeht.
Ja, das ist nämlich auch noch ein schöner Punkt, weil das Tolle ist dann, dass du wenigstens dann direkt weitermachen kannst und hast dann, sag ich mal, qualitätsmäßig jetzt nicht einen zu starken Abfall, weil wenn du dann halt jetzt dann Zero spielst und dann würdest du halt sagen, du würdest gerne wissen, wie es weitergeht und dann überlegst du so, okay, den ersten Teil, habe ich die Konsole, muss ich noch irgendwie gucken, dass ich an eine alte Konsole komme und dann fängst du es an zu spielen und denkst du so, boah, nee, das ist aber ganz schön altbacken, aber so kriegst du dann direkt schon eine aufgewertete Fassung davon. Das ist auf jeden Fall, also jetzt für Leute dann wie mich, die so überhaupt noch gar nicht wissen, ne, ist es auf jeden Fall ein schöner Punkt auf der Habenseite.
Ja, die Story hat schöne Twists und Wendungen und alles. Also ich hab auch in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, wenn es einem aus unserem Kreis noch gefällt, dann dir. Weil ich weiß, dass du auch aus so einem abgefahrenen Scheiß stehst. Und das ist, wie gesagt, das hat diese perfekte Balance zwischen, es ist lustig, es ist absolut der Wahnsinn, man zum Schießen wirklich. Es gibt so eine Nebenmission, wo man so einen Steven Spielberg-Abklatsch trifft, mit dem man dann ein Musikvideo für einen Michael Jackson-Abklatsch drehen muss und da dann ihn vor Zombies beschützt. Und dann wird es auf einmal bitter ernst und dein bester Kumpel steht hinter dir mit einer Knarre in der Hand und sagt, ich muss das tun, weil wenn ich dich jetzt nicht umbringe, dann bringen sie dich um und du weißt, dass sie dich davor quälen bis zum Ende. Und diese Balance zu treffen zwischen diesen beiden Extremen, ja, Hardcore-Comedy und bitterer Ernst, das haben die Yakuza-Macher perfekt drauf. Also, wenn Yakuza Zero mir eines gezeigt hat, dann weshalb die Leute halt diese Serie so gut finden, und zwar, weil die Geschichten erzählen können, die einen auf allen Ebenen unterhalten. Es ist lustig, es ist tragisch, es ist mitreißend, es ist dramatisch, aber es ist halt auch komplett irre. Das ist jetzt ein Spoiler für ein Event, was am Ende des Spiels passiert, aber ich sage euch nicht, weshalb das passiert und weshalb das in der Story drin ist. Aber am Ende fährt man halt mit dem Auto von einer Stadt in die andere und wird dann verfolgt. Und man muss dann aus dem Auto auf andere Gegner schießen, die einen gerade verfolgen. Und klingt ja alles noch normal, ja. Sowas hat man auch in einem GTA drin, nur dass man halt selber nicht fahren muss, sondern nur aus dem Auto auf andere Autos schießt. Und auf einmal taucht dann ein verrückter Helikopter auf, wo dann ein Typ mit einer Minigun und einem Raketenwerfer auf einen ballert. Und man schießt den Helikopter mit einer Pistole vom Himmel. Das ist halt so übertrieben inszeniert, dass es einfach nur Laune macht. Es ist einfach der helle Wahnsinn. Und eine Frage, die ich vorhin gar nicht beantwortet hatte, man kann auch Waffen ausrüsten, man kann auch Equipment ausrüsten, was einem zusätzliche Boosts gibt. Aber die Waffen haben halt nur limitiert Schuss. Können auch kaputt gehen und sind auch nicht für jeden Zweck, sage ich mal, unbedingt sinnvoll. Ich habe die bisher recht selten benutzt und eher für Notfall immer parat gehabt.
Okay.
Ja, also wenn ihr auf verrücktes Japanisches steht, und halt diese Minispiele, diese Nebenmissionen, davon gibt's so viele. Ich glaube, einer der Charaktere hat 60 Nebenmissionen, über die man zufällig stolpern kann. Und der andere Hauptcharakter hat 40, also insgesamt 100 Nebenmissionen, die rein zufällig passieren können, wenn man da drüber stolpert. Das ist auch wieder ein Negativpunkt, weil ich wollte gerade speichern und auf einmal komme ich in eine 20 Minuten Nebenmission rein. Das war sehr ärgerlich an dem einen Tag. Muss man mit rechnen. Also speichert oft, man muss manuell speichern. Und da ist auch wieder cool, man hat ja die Zeitebene eingefügt, weil man an Telefonzellen speichert. Wer noch weiß, was eine Telefonzelle ist? Ja, da speichert man. Es wird einem aber auch auf der Karte angezeigt.
Ich hoffe, man darf dann auch speichern, wenn man nicht genug Kleingeld hat.
Nee, das kostet zum Glück nichts.
Oder man hat eine Telefonkarte.
Man hat auch einen Pager, wo man dann hin und wieder Nachrichten bekommt. Der ist aber nicht so wichtig. Und da das Spiel ja in Japan spielt und sich der erste Teil nicht so gut verkauft hatte, wird das auch nicht mehr ins Englische übersetzt, von der Sprachausgabe her. Und hättest du Danganronpa mal auf Japanisch gespielt, weil da sind viele Sprecher auch aus Danganronpa dabei, das hat einen sehr hochkarätigen Cast. Toko Fukawa und Mondo, dieser Biker, sind zum Beispiel vertreten von den Sprechern, teilweise auch in Hauptrollen. Und einige der Schauspieler, die sie ins Spiel überfrachtet haben, sage ich mal, die sehen 1:1 so aus wie ihre echten, halt wie die Schauspieler selbst. Und es ist der Wahnsinn, wie gut das im Moment ausschaut. Also insgesamt würde ich sagen, es ist ein visuell schon sehr schönes Spiel, aber man sieht halt die Ecken und Kanten der PS3-Plattform. Gelegentlich sind halt die Texturen der Figuren, wie gesagt, ein bisschen mager und die Animationen sind definitiv steif in-game. Aber wenn du mal so eine Cutscene startet und auf einmal hast du da fast ein echtes Gesicht vor dir, obwohl das eine gerenderte Cutscene ist, dann verschlägt es einem in gewissen Momenten doch schon die Sprache.
Ja, es scheint mir so, als ob du an deinem Titel etwas mehr Spaß hattest als Andreas mit seinem.
Oder ja, jetzt dabei es sind nur leichte Unterschiede erkennbar gewesen.
Also, wie gesagt, man muss sich im Klaren sein, dass man hier kein Open-World-Spiel zu spielen bekommt. Weil das hat mich, glaube ich, damals bei Yakuza 4 so abgefuckt, dass auf einmal Minispiele eingeführt werden und ich keine Ahnung hatte, wie die funktionieren. Und es hat mich sofort abgeturnt. Ich habe es halt nicht länger als 5 Stunden gespielt. Und jetzt habe ich Yakuza 0 nochmal die Chance gegeben. Ich wusste, das ist vom Story-Standpunkt her der erste Teil. Ich muss kein Vorwissen mitbringen in Yakuza 0. Und wenn man diese beiden Komponenten hat, es ist ein JRPG und ich kann mit der Story ohne Vorkenntnisse einsteigen, dann kriegt man wirklich den Höllenritt seines Lebens. Ich habe gesagt, Gravity Rush 2 ist mein Spiel des Jahres, Yakuza 0 hat das locker getoppt. Ohne Wenn und Aber, das ist so gut, ich kann es nicht glauben, dass sich diese Reihe nicht besser verkauft im Westen. Und ich hoffe wirklich jedem, der auch nur ein kleines Interesse jetzt hat nach dieser halben Stunde, dass er dem Titel eine Chance gibt, weil glaubt mir, ihr werdet Spaß damit haben. Es ist Unterhaltung pur.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, auf der Note können wir aufhören. Dann haben wir ein Spiel, was uneingeschränkt hier schon empfohlen wird, so gut wie, wenn man natürlich grundsätzlich auf das japanisch Abgedrehte steht und das andere, wo man halt sagen muss, so, naja, schaut's euch vielleicht mal an.
Ja, diese zwei japanischen Extreme. Entweder ist es richtig gut oder
Ja. Aber ja, also, was das Japanische angeht, hatten wir zumindest jetzt hier eine Auswahl an Titeln, die sich ja da ganz gut ergänzt haben.
Ja. Und das sind zwei Spiele, wo ich komplett andere Gedanken hatte, was sie in mir ausüben. Ich hatte gedacht, dass Nier mir zusagen wird, so rein von der Beschreibung her. Und du hast mich jetzt komplett abgeturnt davon. Und bei Yakuza 0 habe ich mir gedacht, mir hat 4 schon nicht gefallen. Aber ich gebe dem eine Chance. Vielleicht macht's ja mehr aus. Und dass es mich denn so überwältigt, davon bin ich echt nicht ausgegangen. Und wie gesagt, also es würde mich sehr freuen, wenn du, Andreas, und auch du, Thomas, und vielleicht auch Kai und einige unserer Hörer der Yakuza-Serie mit Yakuza 0 nochmal eine Chance geben. Und mein Versprechen an euch, ihr werdet Spaß damit haben, weil es einfach sowas komplett Eigenes ist. Und sowas gibt's selten heutzutage.
Ja, bei mir hast du schon fast mehr das Interesse jetzt für das Remake von dem Einser-Titel geweckt, weil wenn du sagst, das wird nochmal komplett neu aufgelegt und dann vielleicht auch mit etwas noch besserer Technik.
Nein, das basiert auf derselben Engine. Also Im selben Jahr rausgekommen, die PS3-Fassung, und genau wie Yakuza 0 wurde das dann nochmal auf die PS4 geportet. Also es läuft mit derselben Technik, auch 1080p, 60 Frames pro Sekunde. Und es hat auch, wie gesagt, dieses Stilsystem aus Yakuza Zero. Also ich würde, wenn, dann Yakuza Zero empfehlen als Einstieg, weil ich glaube, dass dann einige die Dinge im ersten Teil mehr Sinn machen. Einer der Hauptcharaktere zum Beispiel, Goro Majima, ist die zweite Hauptfigur, die ist im ersten Teil komplett Banane. Irgendwie ein Serienkiller oder irgend sowas. Ich weiß es selbst nicht genau. Aber in Yakuza Zero ist er halt so dieser Geknechtete. Er versucht zurück in die Familie zu kommen. Er ist total hilfsbereit den Menschen gegenüber. Und ich warte immer noch auf den Punkt in der Story, wo er diesen Knacks kriegt, der dann in Yakuza Kiwami passt. Also wie er dann in Yakuza Kiwami sein wird. Und dieser Aufbau, einfach nur das zu wissen, dass er irgendwann in diesem Spiel diesen Knacks bekommt, ich freue mich da schon riesig drauf und nach der Aufnahme werde ich sofort die PS4 anschmeißen und die letzten drei Kapitel spielen, um endlich herauszufinden, wie die Story ausgeht und wie er diesen Knacks bekommt, weil da ist noch so viel, so viele Fragen sind noch offen, die beantwortet werden müssen. Es ist der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich glaube, was Yakuza Zero auch so besonders macht, weshalb man den empfehlen kann, ist, dass die Story halt so klein ist, dass sie in diesem kleinen Umfang spielt, weil es nur darum geht, dieses kleine Stück Land zu gewinnen und die anderen Yakuza-Teile ein bisschen ambitionierter sind von ihrem Umfang her. Das ist ein schönes Einstiegsspiel in eine Franchise und da haben sie das als Prequel, glaube ich, perfekt wahrgenommen.
Ja, dann wollen wir dich gar nicht so lange mehr auf die Folter spannen, würde ich sagen, bis du das Ende genießen kannst.
Ja.
Der nächste Teil, wann wird der rauskommen? Was hast du da gesagt?
Yakuza Kiwami kommt irgendwann Ende des Jahres und Yakuza 6 findet Anfang nächsten Jahres seinen Weg zu uns.
Ja, dann haltet euch dran, dann kann man noch alles locker wegspielen bis dahin, dann gibt's zumindest keine Eile, ne?
Ja, also es sind große Spiele. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich da 60 Stunden ranhänge. Also ich muss sagen, ich hab gedacht, ja, das hast du in 20 Stunden durch. In 20 Stunden war ich gerade mal in Kapitel 4. Es ist ein riesiges Spiel, man muss sich da definitiv Zeit für nehmen.
Ja, ist ja für ein Rollenspiel auch immer ein Qualitätsmerkmal. Ich finde gerade bei einem Rollenspiel eigentlich mal angenehm, wenn es ein bisschen vor sich auch mal hinplätschert, auch mal ruhige Momente hat und man dementsprechend dann auch die Zeit genießen kann, dass man da nicht so durchhetzt.
Ja, ja. Und dafür gibt's genug kleine Details in Yakuza zu entdecken, dass man da definitiv auch die Stunden verfliegen sieht, ohne dass man es bereut.
Ja. Ja, dann danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr mir oder aber auch uns quasi, also den Hörern, erzählt habt, was es mit diesen beiden doch etwas spezielleren und exklusiveren Titeln so auf sich hat. Entweder hat man es jetzt als Appetizer oder als Warnung verstanden, da bin ich mir sicher. Ich glaube, nach der guten Stunde wissen jetzt alle zumindest, ob man Lust auf den einen oder anderen Titel bekommen hat oder aber auch nicht. Und gerade in Zeiten, wo eben sich vieles auf so Mainstream-Titel beschränkt und auch die Zeitungen sich mit Lob für gewisse Spiele quasi nur so überschlagen, finde ich es auch wichtig, an der Stelle quasi auch den Titeln abseits des Scheinwerferlichtes ein wenig Zeit zu geben und dann, wie jetzt in dem Fall, einfach mal auch solche Titel dann dementsprechend zu besprechen. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ob ich jetzt in beide Titel reinschaue, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, auf jeden Fall nicht zum Vollpreis, aber kommt Zeit, kommt Spiel dann in dem Fall. Meistens wird ja dann doch irgendwann alles günstiger.
Ja, Yakuza Zero habe ich für 45 Euro abgestaubt und das einen Monat nach Release, also das fällt schnell.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute mit dem Podcast und wir hören uns schon bald wieder und ich sage dann mal ciao, euer Thomas.
Ja, macht es gut, euer Andreas.
Ja, auch von mir, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.